Hallo, hallo, in einer neuen Folge Hundeperspektiven. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Lina, Hundetrainerin und Verhaltensberaterin in Wien und online. Und heute soll es um ein Thema gehen, was den ein oder anderen, die ein oder andere von euch sicher schon beschäftigt hat in der Vergangenheit oder sogar aktuell beschäftigt. Und zwar das Thema Alleinebleiben, entspanntes Alleinebleiben beim Hund. Jetzt mal ganz kurz vorweg. Ich trainiere an diesem Thema tatsächlich sehr, sehr häufig mit Menschen und ihren Hunden, weil es so viele Hunde gibt, die schlecht alleine bleiben können, die sich total stressen, wenn der Mensch die Wohnung verlässt. Und dieses Thema kommt immer und immer wieder in meinem Beruf als Hundetrainerin und Verhaltensberaterin vor. Und deswegen möchte ich heute einmal ein bisschen drüber sprechen, was denn da so die Hintergründe sind, was da die Verhaltensweisen sind, die Mythen, was das Ganze beeinflusst und was denn wichtig ist für ein wirklich entspanntes Alleinebleiben. Grundsätzlich kann man mal sagen, dass vielen Hunden es sehr, sehr schwer fällt, alleine zu bleiben, weil sie einfach evolutionsbiologisch Gruppentiere sind. Das heißt, es sind soziale Lebewesen, die nicht dafür gebaut sind, sage ich jetzt mal, alleine zu leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, vor allem auch in Hinsicht auf das, was wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten so aus Hunden gemacht haben. Und zwar, wir haben sie zum besten Freund des Menschen gezüchtet, ja, und sehr stark an den Menschen herangezüchtet, das heißt domestiziert. Ob das jetzt von alleine passiert ist oder wir dafür verantwortlich sind, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was Fakt ist, ist, dass wir ja da ein Lebewesen haben, was sehr eng an den Menschen gebunden ist in der Regel. Und demnach besteht da auch eine Bindung und eben auch eine gewisse Abhängigkeit vom Menschen als Bezugsperson. Und demnach ist es auch ganz klar, wenn man einen Hund alleine lässt, dass dann da bestimmte Stresssysteme aktiviert werden und das Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät, der Stresspegel steigt und auch ein Oxytocinmangel dann besteht. Und jeder, der schon mal eine Trennung von einem geliebten Menschen hinter sich gebracht hat, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Und genauso fühlt sich das für die Hunde dann an, nur mit dem großen Unterschied, dass alleine bleiben bedeutet, dass der Hund das ja mehrfach und immer wieder erlebt und immer wieder mit der gleichen Person. Und der Hund kann das nicht einordnen in dem Moment, wenn die Bezugsperson die Wohnung verlässt. Der fühlt sich dann richtig, richtig beschissen. Und deswegen möchte ich gleich am Anfang auch mit einigen Mythen aufräumen. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, weil es gibt so viele Mythen, die sich da irgendwo herumtummeln. Und zwar, das erste große Mythos ist, das musst du halt einfach machen, der muss das halt einfach lernen, da muss er durch, jetzt mach das doch einfach mal, da wird er sich schon dran gewöhnen. Und das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis, wie in so vielen Bereichen des Hundetrainings. Denn Gewöhnung ist etwas, das ist eine total schöne Lernform, wenn sie denn stattfindet. Denn sie kann dann nur stattfinden, wenn der Hund nicht in einem nervlichen Ausnahmezustand ist. Wenn das Nervensystem aktiviert ist, der Stresspegel steigt, dann kann keine Gewöhnung stattfinden. Und das ist ganz wichtig zu verstehen in allen möglichen Lebensbereichen des Hundes, dass Gewöhnung nur in einem entspannten oder relativ entspannten Zustand stattfinden kann. Ja, also das heißt nicht, dass der Stresspegel auf Null sein muss, aber wenn der Hund bestimmte Anzeichen zeigt und zu denen kommen wir noch, dann kann es einfach nicht stattfinden, dass der Hund sich daran gewöhnt. Und sag niemals nie, jeder Hund ist auch ein bisschen anders und es gibt durchaus auch Hunde, die einen Mini-Trennungsstress haben und dann über die Wiederholung sich gewöhnen. Aber in der Regel ist das nicht der Fall, sondern was in der Regel passiert, ist, wenn man das einfach sagt, ja, da musst du jetzt durch, dann passiert genau das Gegenteil von einer Gewöhnung und zwar eine Sensitivierung. Das heißt, der Hund wird immer sensibler auf Anzeichen, die da stattfinden. finden, die das Alleinebleiben ankündigen. Und er wird immer anhänglicher und er wird immer mehr an den Menschen klammernd. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich haben wollen, und zwar der Gewöhnung. Und deswegen ist Gewöhnung eine schöne Lernform, wenn der Hund von Welpe an total gechillt ist und sagt, oh, mir geht's gut, ja, dann natürlich kann eine Gewöhnung stattfinden. Aber auch die sollte man gut planen, denn auch da kann man eben nicht sicher sein. Und immer da, wo ich nicht sicher sein kann, da würde ich als Trainerin halt nie einfach sagen, ja, das machen wir jetzt mal so, sondern ich würde das immer planen, weil wenn man dann nämlich ein Alleinebleib-Thema hat, dann hat man eine riesengroße Baustelle, an der man lange arbeiten muss. Und deswegen würde ich da nichts dem Zufall überlassen. Natürlich spielt da auch die Genetik mit rein, das habe ich noch nicht erwähnt, aber es gibt einfach Hunde, die sind weniger empfindlich in dem Bereich, und es gibt Hunde, die sind da viel empfindlicher. Und das liegt unter anderem daran, dass ja bestimmte Hunderassen, wie ich es gerade vorher schon gesagt habe, sehr eng auf den Menschen gezüchtet wurden. Also ich sage mal Gesellschafts- und Begleithunde zum Beispiel. Ein Klassiker wäre so der Zwergpudel, der total schlecht alleine bleiben kann. Heißt aber nicht, dass bei allen so ist, aber das sagt so die Erfahrung. Und dann ist wieder andersrum die Erfahrung, dass Herdenschutzhunde zum Beispiel da sich in der Regel gar nicht so schwer tun und da total gut chillen können, weil das sind eben Hunde, die dafür gezüchtet wurden, alleine ohne den Menschen klarzukommen in der Herde und mit der Herde da einfach zu chillen. Auch da natürlich sind sie nicht alleine, deswegen gibt es auch keine Garantie, dass der Hund sich dann total wohlfühlt ohne Mensch und ohne Herde. Aber ja, also die Genetik ist da ein bisschen besser als jetzt bei einem Gesellschafts- und Begleithund. Genau. Und das wollte ich noch dazu sagen zu dem vorher, aber zurück zu den Mythen. Genau, also wir waren bei dem, dass der Hund das einfach lernen muss. Ja klar, muss er das einfach lernen. Ich bin auch der Meinung, dass jeder Hund ein gutes Alleinebleiben lernen sollte. Ja, weil es kann immer mal sein, dass man weg muss, dass man irgendwo einen Notfall hat, dass man einen Arzttermin hat, dass man einfach auch den Hund mal in Ruhe daheim lassen will und nicht überall hin mitschleppen möchte. Und deswegen bin ich der großen und festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass der Hund das Alleinebleiben lernt, aber eine Da-musst-du-durch-Strategie hat noch bei keinem Trainingsthema geholfen. Der zweite typische Mythos ist, dass man den Hund einfach nur ignoriert beim Nachhausekommen, dass man den generell die ganze Zeit einfach nur ignoriert beim Weggehen und beim Nachhausekommen und du musst den einfach ignorieren. Das ist widerlegt. Also es gibt Studien, die besagen, dass wenn man den Hund verabschiedet und begrüßt, der Oxytocin-Level steigt. Oxytocin ist das Bindungshormon, das heißt, wir haben da eine Bindungshormonausschüttung, eine Wohlfühlhormonausschüttung und dem Hund geht es dadurch besser. Ja, und das ist sogar besser beim Alleinebleiben, den Hund kurz noch vorher zu streicheln, ein bisschen zu kuscheln, Kontakt zu legen, bevor man das Alleinebleiben einläutet, und genauso beim Nachhausekommen. Und ganz ehrlich, ich sage auch immer, man muss nur mal so ein bisschen empathisch sein, die Hundeperspektive einnehmen und überlegen, wie würde ich mich denn eigentlich als Sozialpartner fühlen, wenn da jemand nach Hause kommt nach 4 Stunden und mich einfach links liegen lässt. Also ich persönlich fände das richtig frustrierend. Also und ich bin sicher, dass das für den Hund auch total seltsam ist. Wir können sie wie immer nicht fragen, aber das ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Denn es ist nur eine Symptombehandlung und ein Drumherumarbeiten. Also das davor und das danach ist nicht das Relevante, sondern das, was währenddessen passiert, ist natürlich relevant. Ein weiterer typischer Mythos ist dieses, man muss den Hund wegschicken, man muss dem die Privilegien entziehen. Wenn ich das schon höre, stellt's mir schon alle Haare auf. Aber runter von der Couch und nicht mehr kuscheln und nicht mehr ins Bett. Wie viele KundInnen sind schon zu mir gekommen, haben gesagt, die Trainerin hat gesagt, ich darf nicht mehr mit dem kuscheln, ich darf nicht mehr den auf die Couch lassen. Und wie traurig diese Menschen sind. Und es tut mir so leid jedes Mal, wenn diese Menschen einfach nicht mehr Nähe ihrem Hund gegeben haben, weil irgendeine Trainerin gesagt hat, man muss dem Hund die Privilegien entziehen. Und hier sage ich jetzt mal was. Wenn ich den Hund von mir wegstoße, aktiv, dann entsteht genau das Gegenteil von dem, was ich haben will, und zwar Unsicherheit, Verunsicherung. Ja, davor war ich lieb zum Hund, habe immer mit dem gekuschelt. Plötzlich bin ich der Alpha, ja, lang widerlegte Theorie. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, über dieses Thema zu sprechen, weil es schon so lange widerlegt ist. Und fang an, den von mir wegzustoßen. Das ist total verwirrend, das ist verunsichernd. Und was brauche ich, damit mein Hund gut alleine bleiben kann? Sicherheit. Sicherheit, nicht Unsicherheit, nicht Verunsicherung. Und wie gesagt, ich habe es gerade schon mit dem Oxytocin gesagt, das ist wichtig, damit der Hund sich wohlfühlt, damit er sich sicher fühlt zu Hause, damit er entspannen kann. Ja, das ist alles total wichtig, diese Nähe. Ich habe wirklich schon mehrere KundInnen im Training gehabt, die gesagt haben, ich bin so froh, dass du das sagst und dass ich jetzt wieder mit meinem Hund kuscheln kann. Alter, wirklich, also das ist was, das regt mich dann schon sehr auf, weil ich mir denke, hey, es wird Mensch und Hund so viel Lebensqualität genommen. Und dann werden oft noch so Sachen gemacht wie Platzzuweisungen. Und man zwingt den Hund auf seinem Platz zu bleiben. Also ich sag's mal jetzt ganz blunt und ganz gerade raus. Ja, wenn ich mich so scheiße verhalte, dass mein Hund mich einfach so blöd findet, weil ich den zu Hause die ganze Zeit drangsaliere und irgendwo auf Plätze zurückstampfe und blocke und was es nicht alles gibt. Wenn ich das mache, ja, dann ist es relativ ja, verständlich, wenn dieser Plan aufgeht, was oft nicht tut, aber wenn er aufgeht, ist es ziemlich verständlich, warum er aufgeht, weil der Hund mich halt einfach dann blöd findet. Ja, gut, kann man so machen, die Beziehung zum Hund zerstören und dann eben einfach sagen, so sei froh, wenn ich weg bin. Ja, das ist nämlich meiner Meinung nach das, was dann passiert, wenn diese Pläne aufgehen. Die denken sich, Gott sei Dank, jetzt habe ich endlich mal meine Ruhe von der, weil die mich nicht die ganze Zeit drangsaliert. Ja, dann, klar, so kann man das natürlich machen. Und irgendwelche, ja, also was weiß ich, Grenzen setzen, Raumzuweisungen und dieses ganze Zeug, das passiert meiner Meinung nach wirklich nur auf dem, dass der Hund einfach dann froh ist, dass ich weg bin. Und das ist was, was ich persönlich halt für die Beziehung zu meinem Hund und auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund einfach als Trainerin so nicht verantworten möchte. Und ich möchte auch keine unsichere Bindung verantworten, also dass ich mich komplett ambivalent dem Hund gegenüber verhalte. Das passiert nämlich, wenn man mit dem Hund einmal Zuckerbrot, einmal Peitsche macht, dann besteht da eine bestimmte Ambivalenz. Ambivalenz sorgt immer dafür, dass der Stresspegel steigt, das Nervensystem hochfährt und demnach eben nicht Entspannung eintritt, weil das der Gegenspieler zur Entspannung ist. Das heißt, auch das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall. Und was ich auch natürlich auf gar keinen Fall möchte, also nur zum Thema Platzzuweisungen, was man immer wieder hört, leider auch das höre ich von KundInnen, dass sie dazu angehalten wurden, den Hund in die Box zu sperren und dann, wenn er bellt, mit einer Kette oder irgendwas zu bewerfen, also die Box, man bewirft ja nicht den Hund, Achtung, Ironie, sondern man bewirft ja nur die Box, Achtung, Ironie off. Das ist einfach ein Verängstigen bis Traumatisieren des Hundes, plus es ist tierschutzrelevant. Man darf Hunde nicht in Boxen sperren, das sollten wir in diesem Jahrhundert nicht mehr besprechen. Man darf Hunde zu Transportzwecken in Boxen sperren, aber nur für einen kurzen überwachten Zeitraum, nicht wenn der Hund alleine ist. Das ist tierschutzrelevant. Es gibt Bestimmungen für Zwingergrößen. Ja, also das ist einfach was, das darf man nicht. Und man darf dem Hund auch keine Schmerzen, Leiden oder Schäden unnötig zufügen. Und das ist meiner Meinung nach auch schon in dem Bereich, wenn ich diese Box mit irgendwas bewerfe. Also da sind wir, glaube ich, hoffentlich alle, die diesen Podcast hören, uns einig, dass das auf keinen Fall das Mittel der Wahl ist. Ein letzter Mythos, den ich noch aufklären möchte, ist, dass der Hund das ausnutzt, wenn er allein ist, dass er dann irgendwie auf Tische springt und Sachen zerstört, weil er ja weiß, man ist weg und dann einen sozusagen verarscht. Und lasst euch eines gesagt sein, wir kommen nämlich gleich zum Thema, was ist denn eigentlich Trennungsstress, wie erkenne ich den eigentlich? Also in der Kurzfassung, aber trotzdem werde ich euch da ein paar Sachen sagen. Lasst euch gesagt sein, zerstören und auf Tische springen ist definitiv ein Zeichen von Trennungsstress. Punkt. Der Hund versucht irgendwie Stress abzubauen. Das auf den Tisch springen, ich hatte schon einen Kunden, der hat dann den Hund so zur Sau gemacht, weil er auf dem Tisch gestanden ist. Dieser Hund hat einfach das Bedürfnis, auf diesen Tisch zu springen, damit er beim Fenster rausschauen kann, damit er schauen kann, wo ihr seid. Kein Grund, den Hund irgendwie zur Sau zu machen, zu korrigieren, dem zu sagen, dass er sich benehmen soll und. Da steckt einfach ein riesengroßer Stress, eine Angst dahinter, euch zu verlieren. Und das, also dem Hund überhaupt irgendwas zu unterstellen, was der da ausnutzt oder so, das ist einfach viel zu einfach gedacht. Also schminkt euch das einfach ab, wenn ihr das schon mal gehört habt. Euer Hund ist nicht, schmeißt keine Party in seiner sturmfreien Bude. Das ist eine Vermenschlichung höchsten Grades. Ja? Und der hat da einfach Stress, wenn der solche Sachen macht. Und deswegen möchte ich gleich auch mal auf die typischen Anzeichen von Trennungsstress eingehen. Also das, was man häufig hört und sieht und wenn Menschen mich kontaktieren, dann kriege ich auch oft diese Info. Das ist eben sowas wie Hecheln, Bellen, Jaulen, Unruhe, Dinge zerstören, auf- und ablaufen, hektisches, nicht zur Ruhe kommen, fiepen, winseln. Manchmal hat man auch diesen Loneliness Cry, also dieses richtige Jaulen, das, was richtig bis ins Herz sich reinsticht, wenn ich sowas höre. Ich höre das immer mal wieder in der Nachbarschaft oder so, dass irgendwo in irgendeinem Haus ein Hund jault lautstark. Das ist für mich ganz, ganz, ganz schrecklich. Und das ist das, was man häufig so merkt und hört. Aber was noch viel feinere Signale sind und die werden oft übersehen, sind so Sachen wie der Hund wartet vor der Eingangstür, bis du zurück bist. Also er liegt da, wo er sonst nie liegt, vor der Tür und liegt da zwar ab oder sitzt da ab und scheint ruhig, ist aber innerlich total angespannt, weil er die ganze Zeit auf deine Rückkehr wartet. Ein anderer ziemlich subtiler ein subtiles Zeichen ist zum Beispiel, wenn der Hund seinen Kong nicht frisst. Ja, du lässt ihm zum Beispiel einen Kong oder eine Schleckmatte da und er frisst das nicht und frisst es dann erst wieder, wenn du zurück bist. Also manche verbuddeln es auch, manche lassen es einfach nur liegen und holen sich das dann, wenn du wieder da bist. Auch ein Zeichen von Trennungsstress. Was auch ein Anzeichen sein kann, nicht sein muss, aber sein kann, ist, dass dein Hund dir auf Schritt und Tritt folgt in der Wohnung. Das sind so Sachen, wo ich häufig hellhörig werde und eben schaue, hat der Hund einen Trennungsstress oder sind da andere Ursachen dahinter? Genau. Und auch ein ganz häufig übersehenes Kennzeichen von Trennungsstress ist, Obacht, die Begrüßung, und zwar von Seiten des Hundes. Wenn der Hund sich sehr, 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 sehr freut, also ich habe immer meinen Bogen, das ist ein Part, und wenn mir Menschen erzählen da, oder eben da reinschreiben, dass der Hund sich extrem freut, wenn sie zurückkommen, dann werde ich auch hellhörig. Und zwar ist das so ein, ich sag mal, so ein übertriebenes Springen, was schon in den Bereich Übersprungshandlung oder sogar Sumi gehört. Also wenn die so richtig crazy springen, sage ich mal. Ein Hund, der nach dem Alleinebleiben euch begrüßt, sollte euch genauso begrüßen, wie er euch sonst auch begrüßt, wenn ihr den zum Beispiel von wem abholt oder wenn euer Partner zu Hause ist, eure Partnerin und ihr nach Hause kommt. Und dann sollte das so ein freudiges Wedeln, Begrüßen sein, so eine sanfte Freude und dann auch wieder fein. Und die, die Trennungsstress haben, die überdrehen sehr, sehr, sehr krass und springen einen so an und sind sehr hart in ihren Bewegungen. Achtung, das ist auch häufig eben ein Zeichen von Trennungsstress. Und wenn Hunde diese Anzeichen von Trennungsstress zeigen, dann gilt es auf jeden Fall, am Thema alleine bleiben zu arbeiten. Nur weil ein Hund still leidet, heißt es nicht, dass er nicht leidet. Mein Hund hat am Anfang auch seinen Kong nicht gefressen, ist da wirklich ganz still in einer Ecke gesessen. Ich hätte den vermutlich sein Leben lang einfach so alleine lassen können, weil man nichts mitbekommen hat. Und trotzdem ist das ein Trennungsstress, den ich dem Hund ersparen möchte. Und auch mir ersparen möchte, weil wenn der Hund in seinem Alltag immer wieder alleine bleibt, sagen wir dreimal die Woche für 5 Stunden, dann hat der Hund einen permanenten Stressor in seinem Leben, also einen Stressfaktor, der immer wieder auftritt. Und der zahlt auf seinen allgemeinen Stresspegel natürlich ein. Und selbst wenn wir das häufig nicht in Zusammenhang bringen, gibt es eben häufig Zusammenhänge zwischen ich sag mal, allgemeinem Verhalten, Stichwort Reaktivität, Impulsivität und zum Beispiel einem Trennungsstress. Und natürlich ist das in der Regel nicht der einzige Faktor, wobei das, wenn Hunde wirklich starken Trennungsstress haben, schon so sein kann, aber es ist zumindest ein Stressor, der eben auf dieses gesamte Stressfass oder Stressbild eben mit einzahlt. Und da muss man unbedingt ran. Ich setze mich da wirklich ganz stark ein für die Hunde, die im Stillen leiden. Weil das sind für mich immer die Ärmsten, ja, weil das häufig gar nicht erkannt wird. Und die genauso großen Stress haben, nur vielleicht vom Typ her einfach so ein bisschen introvertierter sind. Ja, also einfach nicht den Stress so nach außen lassen, sondern einfach ja, so ein bisschen in so einen eingefrorenen Zustand kommen. Ja, also man nennt das auch ein Freeze. Es gibt wirklich Hunde, die bewegen sich dann nicht vom Fleck. Die liegen dann das gesamte Alleinebleiben einfach zum Beispiel eben vor der Tür und leiden da im Stillen vor sich hin. Im Inneren steigt der Stresspegel aber genauso an oder sogar stärker an, als bei einem Hund, der vielleicht diesen ganzen Stress über Zerstörung los wird. Denn das ist ein Versuch, den Stress loszuwerden. All diese Verhaltensweisen sind für den Körper physiologische, also körperliche Stressabbauventile. Also ein Bellen, ein Jaulen, noch herumrennen, ein Zerstören, ja, Kauen, Zerkauen von Sachen. All das ist der klägliche Versuch, diesen Stress wieder loszuwerden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sowohl mit den Hunden dran arbeitet, die laut leiden, als auch die leise leiden. Genau. Ich würde gerne noch ein paar Einflussfaktoren besprechen, bevor wir dazu kommen, was ich empfehle. Und zwar Einflussfaktoren aufs Alleinebleiben können die verschiedensten Dinge sein. Also ich habe ja gerade schon vorher die Genetik und ein bisschen auch die Geschichte des Hundes dazu erläutert. Aber was natürlich auch eine Rolle spielt, ist allgemein die Bedürfnisse des Hundes, ob die befriedigt sind, ob es dem Hund allgemein gut geht, wie der Stress im Alltag so ist, wie die Routinen des Hundes sind, wie viel Ruhe und Schlaf der hat, wie der beschäftigt wird, wie da die Auslastung ist, die Kopffläche. Dann noch so Sachen wie das Lebensumfeld, also wo bleibt der Hund alleine? Da können auch Ängste mit reinspielen tatsächlich. Also Stichwort, es hat mal gewittert, als der Hund alleine war und der Hund hat eine Gewitterangst. Oder Stichwort, der Hund hat panische Angst vor Fliegen und beim Alleinebleiben haben ihn die Fliegen drangsaliert. Also das können so ganz kleine Sachen sein oder zum Beispiel der Hund war allein und es war irgendwie ein lautes Geräusch plötzlich oder so. Es gibt da ganz unterschiedliche Ursachen und da muss man genau hinschauen und wirklich auch auf den Hund das zuschneidern. Auch ich hatte auch schon Hunde, die von Katzen drangsaliert wurden beim Alleinebleiben. Also drangsaliert, ihr wisst schon, wie ich das meine. Das klingt so krass, aber wenn der Hund halt die ganze Zeit von der Katze genervt wird, wenn er alleine ist, dann fühlt er sich halt nicht sicher da zu Hause. Und ein riesengroßer Einflussfaktor und ein Showstopper, sage ich euch ganz ehrlich, sind die Themen Gesundheit und Ernährung. Wie oft hatte ich schon Hunde, die Schmerzen haben, die Magen-Darm-Probleme haben, die Futtermittelunverträglichkeiten haben, die sich einfach total unwohl fühlen in ihrem Körper und die dann eben ein massives Problem im Alleinebleiben haben. Warum? Weil klar, wenn es einem nicht gut geht, dann braucht man Bezugspersonen, an die man sich binden und halten kann. Denn ganz logisch, wenn ein Tier, ich sag mal, da draußen in der großen Welt wäre und erkrankt wäre, dann würde es alleine wahrscheinlich nicht lange überleben. Und deswegen ist es nur sinnvoll, dass das Tier sich dann praktisch an uns klammert und noch enger an uns hängt. Und das ist total wichtig zu berücksichtigen. Und da auch genau hinzuschauen auf die Gesundheit, auf die Ernährung des Hundes, eines meiner aktuellen Favorite-Themen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich werde gerade Ernährungsberaterin für Hunde. Da ist mir schon so viel untergekommen, was das betrifft auch. Also gerade Stichwort Magen-Darm-Probleme und Futtermittelunverträglichkeiten. Und auch an dieser Stellschraube sollte man unbedingt drehen. Ja, also ganz, ganz, ganz wichtig. Und all das spielt damit rein. Und wenn ich im One-to-One alleine bleiben trainiere, dann klappern wir all diese Themen im Vorfeld ab. Und ihr werdet nicht glauben, was für unterschiedliche Maßnahmen wir schon ergriffen haben, damit das Alleinebleiben besser wird. Und genau, das sind ein paar Themen, die da eine Rolle spielen. Und ja, kommen wir ein bisschen zu dem, was ich empfehle. Vorweg nochmal, was ich nicht empfehle. Also ich habe gerade vorher schon ein paar Mythen erwähnt, aber was ich auf keinen Fall empfehle am Anfang ist, also einfach so mal 5 Minuten aus dem Haus gehen, weil das ja ein kleinschrittiger Plan ist. Wenn ich kleinschrittig sage und in meinem Training auch trainiere, dann meine ich viel kleinschrittiger. Und viele Menschen meinen das total gut und sagen, ja, ich gehe mal nur 5 Minuten aus dem Haus. 5 Minuten, wenn der Hund einen Alleinstress hat, sind mega lang. Und ich weiß, dass das komisch klingt, aber jeder, der schon mal Angst hatte vor irgendwas, vielleicht Flugangst oder Angst vor einer Spinne oder so, weiß, wie lange sowas dauern kann. Also wenn ich Flugangst habe, in einem Flugzeug sitze, vielleicht 1 Stunde, dann fühlt sich das an wie eine halbe Ewigkeit. Und dann fühlen sich aber auch die ersten 10 Minuten schon an wie eine halbe Ewigkeit, weil das stresst, ja, und weil das einfach, ja, das ist zu lang, wenn der Hund schon Ängste hat. Und dieses, dass er sich dran gewöhnt oder so, also den Hund weiterhin alleine lassen, obwohl er Stress hat, ist auch ein riesengroßes Problem. Also ein Hund, der einen Alleinstress hat, sollte auf keinen Fall alleine gelassen werden. Und ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Vor allem, wenn man alleine für den Hund zuständig ist und verantwortlich ist, dann braucht man wirklich ein gutes Netz, wo man auch mal sagen kann, okay, ich gebe den Hund vielleicht mal ein paar Stunden zum Nachbarn, zur Nachbarin. Ich habe vielleicht eine studentische Hundesitterin. Ich habe eine sehr gut ausgewählte Hundebetreuung. Sehr gut ausgewählt ist mir immer besonders wichtig, weil wenn der Hund da mehr Stress hat als allein zu Hause, dann hat das auch keinen Sinn. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das ist einfach total wichtig, dass man nicht diesen Fehler macht, dass man den Hund so sensibilisiert auf das Alleinebleiben. Was ich auch schon gesagt habe, war eben dieses, dass der Hund ruhig ist. Ja? Also man sollte das wirklich testen und auch mal beobachten mit der Kamera. Was macht der denn wirklich? Ist der wirklich entspannt oder hat er die ganze Zeit ein Auge offen? Ja? Kamera ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil meines Trainings. Und was auch noch häufig ein Trainingsfehler ist, ist, dass man versucht, den Trainingsstress einfach wegzukriegen, indem man dem Hund lauter Beschäftigungssachen hinlegt, zum Beispiel eine Schleckmatte, einen Kong, einen Kauartikel, und der Hund aber dadurch abgelenkt wird und dann aber merkt so, oh nein, Mist, mein Mensch ist jetzt plötzlich weg. Und ganz, ganz häufig verknüpfen diese Hunde dann plötzlich die Futtergabe, also diese Schleckmattengabe oder was auch immer man eben da lässt, mit dem Alleinebleiben. Und dann versaut man sich noch ganz, ganz wichtige Tools, die man durchaus einsetzen kann, aber eben nicht so, dass man den Hund einfach nur umlenkt und ablenkt, sondern da braucht es einfach einen strukturierten Trainingsplan, wo man das dann später einsetzen kann. Und das sehe ich auch relativ häufig, dass man dem Hund einfach Kong gibt. Und es ist wirklich blöd, sich da praktisch so rauszuschleichen. Und der Hund wacht dann so auf und ist so, oh, Mist, mein Mensch ist ja weg. Und das kann dann oft noch viel, viel schlimmer sein. Also mit Kong oder ohne Kong ist übrigens dieses Rausschleichen auch eine ganz schlechte Idee, weil das natürlich noch mehr verunsichert. Und ich glaube, es ist jetzt über die Podcast-Folge klar geworden, was denn wirklich wichtig ist. Und zwar einmal, habe ich gerade schon gesagt, die Bedürfnisbefriedigung, aber genau eben das Thema Sicherheit. Der Hund muss sich sicher fühlen in seiner Umgebung, der muss entspannt sein und der muss vor allem in ganz kleinen Schritten lernen, dass ich immer wieder zurückkomme. Aus einem entspannten Zustand heraus. Und das muss ich eben über die richtigen Trainingsmaßnahmen für den Hund herbeiführen, herleiten und erstmal eine entspannte Umgebung schaffen, Rituale schaffen, die den Hund entspannen. Und dann auf diesen Ritualen basierend muss ich dann mein Training aufbauen und den Hund Schritt für Schritt in mini kleinen Schritten so desensibilisieren auf meine ganzen Bewegungen in Richtung Wohnungstüre, Haustüre und Co., dass der dann lernt, ach so, alles klar, ich bin safe. Ich bin entspannt, mir geht's gut und mein Mensch kommt immer wieder zu mir zurück. Und das mache ich tagtäglich, muss ich schon fast sagen, weil ich wirklich sehr viele Anfragen auch für Alleinbleibtraining habe. Das sollte eigentlich nie meine Spezialisierung werden. Ich habe da sehr lange auch mit Pico dran trainiert. Aber es ist einfach so, dass ich sehr viele Anfragen dafür bekomme, weil es einfach ein Thema ist, was eben sehr viele Menschen beschäftigt. Und das ist auch gut so. Und es ist auch schön, dass Menschen sich drum kümmern um ihre Hunde und eben den Hunden beibringen, dass es eben auch entspannt geht und auch sicher geht. So, jetzt ist alles dazu gesagt, denke ich, was es in einer kurzen Podcast-Folge dazu zu sagen gab. Und ich freue mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest, falls du ein Thema hast mit dem Alleinebleiben, jederzeit. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin, wie immer, alles, alles Liebe. Ciao.